Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.
Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein Grenzzar, der Millionen Menschen deportieren will. Ein Justizminister, der eine Minderjährige missbraucht haben soll. Ein Impfskeptiker als Gesundheitsminister. Eine Geheimdienstchefin, die Putin treu sein soll. Mit diesen und vielen weiteren umstrittenen Loyalisten und Hardlinern will Donald Trump die USA umbauen. Wir sprechen heute über Trumps radikales Regierungskabinett und darüber, weshalb es nicht nur Demokraten Sorgen macht. Erik Frey, danke, dass du dir wieder Zeit nimmst, Donald Trumps Agenda für uns einzuordnen. Du bist mittlerweile echt Stammgast. In der vergangenen Woche hat Trump eine Vielzahl an Nominierungen bekannt gegeben für die wichtigsten Posten in seiner zweiten Amtszeit. Er scheint da echt keine Zeit zu verlieren. Wie erklärst du dir denn diese raschen Nominierungen und was zeichnet seine Kandidaten ganz grob betrachtet aus?
Also nach seinem ersten Wahlsieg 2016 war Trump unvorbereitet. Ist wirklich so ein bisschen herumgestolpert bei seiner Suche nach entsprechenden Kandidatinnen und Kandidaten und hat sich Leute gesucht, mit denen er dann sehr unzufrieden war, die dann sehr schnell wieder gefeuert wurden und es herrschte ein ständiges bisschen ein Chaos einerseits in der Regierung und Trump hatte das Gefühl, dass er sehr vieles, was er wollte, nicht durchsetzen konnte. Diesmal hat er sich sehr gut vorbereitet mit einem offenbar auch sehr effizienten, professionellen Team. Und diese Leute, die er da haben möchte, wurden wahrscheinlich schon vor einiger Zeit schon entschieden. Nicht alle. Offenbar laut Presseberichten ist einiges hat sich erst jetzt spontan auch entwickelt. Aber die Richtung, die weiß er ganz genau. Und er möchte hier Entschlossenheit zeigen. Er möchte hier auch zeigen, dass er sehr, sehr schnell durchgreifen wird und der amerikanischen Politik seinen Stempel aufdrücken wird. Wenn man sich jetzt seine bisherigen Ernennungen anschaut, fallen sie in zwei Gruppen. Die einen sind loyale, sehr konservative, aber trotzdem qualifizierte und auch respektierte Politiker und Politikerinnen. In diese Kategorie fällt zum Beispiel Marco Rubio, der Außenminister werden soll, ein Senator, ein Bekannter, oder Mike Waltz, der ein Abgeordneter, der Sicherheitsberater werden soll. Dann gibt es eine Gruppe aber von Ernennungen, mit denen Trump etwas erreichen möchte, nämlich den Widerstand, den er in der Verwaltung, in der Washingtoner Politik erwartet, mit dem möchte er es brechen. Und das sind, könnte man sagen, das sind die Flammenwerfer, das sind die Stoßtruppen, mit denen wirklich die amerikanische Politik, die Verwaltung, der Staat umgedreht werden soll. Hier zielt er auf das, was Trump den Deep State nennt, nämlich all die Hunderttausenden Beamten und Leute, die halt irgendwo arbeiten und ihre eigene Agenda verfolgen und nicht bereit sind, hier den Anordnungen des obersten Kommandanten, nämlich des Präsidenten, zu folgen. Und da gibt es vor allem drei Bereiche, die Trump hier im Visier hat. Das ist das Justizministerium, das ihm Widerstand geleistet hat in der ersten Amtszeit und auch danach ja ihn auch verfolgt hat, strafrechtlich. Das ist das Militär und da geht es um den Verteidigungsminister und das dritte waren die Geheimdienste, die weiterhin immer der Meinung waren oder einen Verdacht hatten, dass, sagen wir, Russland sehr wohl auch im Wahlkampf 2016 mitgemischt hat und ihm hier auch Schwierigkeiten gemacht hat.
Trump hat einen genauen Plan von seiner nächsten Regierung. Lass uns auf die wichtigsten Nominierungen eingehen. Im Wahlkampf war eines der wichtigsten Themen für Trump die Einwanderungspolitik. Hier soll Tom Homan der Grenzzar werden. Unterstützung könnte er von Stephen Miller bekommen, dem künftigen stellvertretenden Stabschef des Weißen Hauses. Und überblicken wird das alles Kristi Noem als nominierte Ministerin für innere Sicherheit. Wer sind diese Personen und was würdest du von ihnen erwarten?
Das ist ganz klar, das steht ganz oben auf der Prioritätenliste von Trump. Er möchte erstens einmal die Grenzen schließen. Das ist etwas, was er relativ leicht kann, was er ja schon in der Pandemie gemacht hat und was auch schon Joe Biden mit seinen Exekutivanordnungen in diese Richtung auch gegangen ist. Und damit das eigentlich das verfassungsmäßig garantierte Asylrecht damit auszuhebeln. Aber das ist, sagen wir, noch weniger umstritten in der heutigen Zeit. Umstritten aber ist sein Plan, illegale Einwanderer, die seit Jahrzehnten in den USA leben, massenweise zu deportieren. Auch jetzt gibt es Deportationen, aber das sind Einzelaktionen, da fallen manche Leute, haben dann Pech und dann werden sie erwischt. Aber es ist relativ leicht möglich, wenn man einmal im Land ist, man kann arbeiten, man kann seine Kinder in die Schule schicken, man kann die Gesundheitseinrichtungen nutzen, auch wenn man keine Aufenthaltserlaubnis hat. Und hier ist der Plan, es ist die Rede von 11 Millionen Einwanderern, die in relativ kurzer Zeit außer Landes gebracht werden sollen, das heißt vor allem nach Mexiko. Und das wäre natürlich eine riesige logistische Operation, würde einen massiven Einsatz der Exekutive, der Polizei, vielleicht auch des Militärs oder anderer Behörden erfordern. Und das würde auch Unmengen von Unruhe schaffen, würde Unternehmen, Betriebe massiv stören, weil ihnen die Arbeitskräfte verloren gehen. Nachbarn würden ihre Nachbarn verlieren, Kinder aus den Schulen gerissen werden. Da besteht den USA etwas bevor, was wirklich in den vergangenen Jahrzehnten einfach einzigartig war. Um das zu unterstreichen, dass er das wirklich tut, hat er jetzt dieses Team eingesetzt von den Tom Homan, der das ja diese Rolle schon hatte, aber nicht in dieser Konsequenz ausgeübt hat und jetzt sagt, diesmal werden wir es wirklich machen. Und die ideologische, politische, auch Hintergrundarbeit wird Steve Miller machen, der so ein echter Hardliner ist, wenn es um Einwanderung geht und eines der wichtigsten Einflüsterer oder Berater von Trump auch schon im Wahlkampf und auch in den Jahren davor war. Kristi Noem ist eine attraktive, charismatische Gouverneurin, die von South Dakota, die umstritten ist, weil sie mit ihrem sehr, sagen wir, bisschen populistischen Auftreten auch manchmal Sachen sagt, die so gar nicht korrekt sind, wie zum Beispiel, dass sie in ihrem Buch, das sie veröffentlicht hat, geschrieben hat, dass sie einen Hund, der sich einfach nicht richtig zähmen lassen konnte, nicht trainieren lassen konnte, dass sie den einfach erschossen hat. Das hat sogar auch sehr viele konservative Republikaner empört, wie kann man nur seinen Hund erschießen. Aber sie steht dazu, sie hat so ein bisschen ein wildes, bodenständiges Image, das sie auch pflegt. Ich glaube, sie wird jetzt weniger in der direkten Ausführung all dieser Pläne die Rolle spielen, aber ein bisschen so die politische Deckung für all das geben.
Im Vorfeld wurde oft davon gesprochen, dass das alles nur lautes Gebrüll ist mit den massenhaften Deportierungen. Denkst du, durch diese Nominierungen könnte dieser Plan, so viele Menschen zu deportieren, auch in die Tat umgesetzt werden?
Also das versucht ja Trump hier zu signalisieren, indem er sich die Leute holt, die sagen, wir sind bereit dazu. Wobei Homan auch in seinen ersten Interviews gesagt hat, wir werden jetzt keine Konzentrationslager errichten, wir werden jetzt nicht zu einem brutalen Polizeistaat werden. Es kann sein, dass sie vor allem auf Abschreckung setzen und versuchen, sehr viele illegale Einwanderer dazu zu bringen, dass man sich freiwillig außer Landes begibt. Das ist bei manchen möglich, sagen wir, die noch enge Verbindungen, Verwandte, Familie in anderen Ländern haben, die auch erst vor wenigen Jahren eingewandert sind. Aber ich glaube, viele, die halt wirklich schon echte Wurzeln geschlagen haben, für die ist das nicht vorstellbar. Und da wissen wir nicht genau, wie sehr es hier Trump darauf ankommen lassen wird, dass er, wie man so einmal sagt, hässliche Bilder hervorrufen wird und nicht nur hässliche Bilder an der Grenze, sondern mitten in der Gesellschaft. Wenn er es tut, wird er sich auf sehr viel Widerstand einlassen müssen. Die Gerichte werden immer wieder dagegen halten, die Medien möglicherweise auch. Solche Schicksale, die dann veröffentlicht werden, könnten auch zum Beispiel auch Menschen, die, sagen wir, sehr stark mit den Kirchen verbunden sind, ein wenig zum Umdenken bringen. Aber Trump scheint dazu entschlossen zu sein, es mal durchzuziehen. Er hat ja 4 Jahre Zeit und das kann noch zu einem gewaltigen Drama in diesem Land werden.
Eine nicht minder umstrittene Nominierung ist Matt Gaetz als Justizminister. Wer ist das und wieso sorgt denn seine Nominierung für so viel Aufsehen?
Also Matt Gaetz ist wirklich die allergrößte Provokation, die sich Donald Trump einfallen lassen konnte. Er ist auch ein Abgeordneter aus Florida. Er ist ein Anwalt, das heißt, er hat einen juristischen Hintergrund. Aber in seiner politischen Laufbahn hat er bisher derzeit eigentlich vor allem zwei Sachen gezeigt. Er ist hundertprozentig loyal zu Trump und er ist bereit, jedem anderen mit seiner Faust ins Gesicht zu schlagen, metaphorisch, wenn sie ihm irgendwo widersprechen oder im Weg sind oder ihm irgendwie gefallen. Er hat auf diese Weise auch nicht nur bei den Demokraten sich jedem zum Todfeind gemacht, sondern auch in seiner eigenen Partei. Es heißt, Gates hat keinen einzigen Freund oder Freundin auf dem Capitol Hill. Sogar, ich glaube, die ähnlich radikale Abgeordnete aus Georgia, Marjorie Taylor Greene, auch die hat sich mit ihm schon zerstritten einmal, weil er einfach unglaublich provokant und rücksichtslos vorgeht. Das ist das Signal, dass Trump dieses Justizministerium, das bisher immer ein wenig als etwas unparteiischer behandelt wurde, damit hier nicht eine völlige Vermischung aus Politik und Justiz im öffentlichen Bild entsteht, dass er das ganz, ganz eng an sich reißen, unter Kuratel stellen möchte und möglicherweise diesen ganzen Justizapparat, auch wie er heute besteht, zerschlagen möchte. Und vergessen wir nicht, die Strafverfolgungsbehörden wie das FBI sind ja dem Justizministerium unterstellt. Auch das FBI, das eigentlich in der Vergangenheit für Republikaner immer eine absolut sakrosante Einrichtung war, weil sie für Recht und Ordnung sorgt, in den vergangenen Jahren haben sich die MAGA-Leute, die Trump-Anhänger, auf das FBI eingeschossen, sagen, das ist parteiisch, das hat verfolgt eine gefährliche Agenda. Und es kann gut sein, dass das FBI, so wie wir es heute kennen, unterm von Matt Gaetz zerschlagen werden soll, was wahrscheinlich auch bedeutet, dass sehr viele Verbrechen dann nicht auf der gleichen Weise verfolgt werden können, was wiederum nicht unbedingt Trumps Plänen entspricht, aber es scheint ihm jetzt am wichtigsten zu sein, dass es hier keine Institution gibt, die ihn und seine Regierung und seine Leute kontrollieren kann. Und das würde das FBI, weil es ist ja weniger dem Präsidenten selbst, sondern mehr dem Gesetz und der Verfassung verpflichtet. Und das gefällt Trump nicht.
Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass Trump durch seine Wiederwahl womöglich auch seinen rechtlichen Problemen entkommen könnte. Matt Gaetz selbst steht im Verdacht, eine Minderjährige missbraucht zu haben und auch illegale Drogen genommen zu haben. Würde er durch seine Ernennung zum Justizminister auch diese rechtlichen Probleme sich vom Hals geschafft haben?
Das kann gut sein. Die strafrechtlichen Ermittlungen sind im Moment nicht im Laufen. Es gibt aber einen Bericht einer Untersuchungsausschuss im Repräsentantenhaus. Mhm. Und der ist relativ weit und könnte auch schon fertig sein. Und jetzt ist der politische Streit darüber ausgebrochen, ob dieser Bericht veröffentlicht werden soll und vor allem, ob er dem Senat zur Verfügung gestellt werden soll, der ja die Ernennung von Gaetz ja bestätigen muss nach den Regeln der amerikanischen Verfassung. Das Repräsentantenhaus unter seiner sehr rechten republikanischen Führung sagt, Gaetz ist jetzt als Abgeordneter zurückgetreten, deswegen ist dieser Bericht obsolet. Die Senatoren sagen, nein, wir brauchen dieses Dokument. Und dieser Kampf kann auch noch sehr spannend werden. Dass das Justizministerium hier gegen seinen eigenen Chef ermitteln wird in Zukunft, ist gar nicht vorstellbar. Aber die Tatsache, dass ein Mann Justizminister werden soll, der selbst so viel zumindest fragwürdiges Verhalten an den Tag gelegt hat und so viel selbst schon Probleme hatte mit der Justiz, zeigt, wie wenig hier Trump auf übliche Usancen und Regeln Rücksicht nimmt und hier einfach nur seinen eigenen Machtdrang und Willen durchsetzen will.
Eine wichtige Rolle für Trump könnte Pete Hegseth als Verteidigungsminister spielen. Das ist ein ehemaliger Offizier der Nationalgarde und ein Moderator beim TV-Sender Fox News. Wieso will denn Trump ihn ins Amt setzen? Ja.
Die zweite Machtzentrale in den USA, das auch ein bisschen für ein Checks and Balances sorgen kann, ist das Militär. Das Militär hat auch in seiner ersten Amtszeit Widerstand geleistet, die Führung der Armee und des gesamten Militärapparats, als es zum Beispiel ging darum, dass Trump gefordert hat, dass man das Militär auch gegen Demonstranten einsetzen kann während der großen Black Lives Matter Demonstrationen. Und führende Generäle, die mit Trump zu tun haben, haben sich danach äußerst kritisch über ihn geäußert, inklusive den damaligen Generalstabschef Milley, der auch gesagt hat, praktisch Trump hat faschistische Züge oder ist ein Faschist. Und dieses Militär möchte Trump offenbar brechen. Diese militärische Führung, da gibt es auch den Vorwurf, das Militär legt zu viel Wert auf Diversität, ist zu woke, wie es so heißt. Und da ist Hexeth, der selbst ein Veteran ist, aber sonst keinerlei Erfahrung hat, weder in der Führung einer großen Organisation, und das Pentagon ist riesig, noch auch im höheren militärischen Kommando, sondern um seine ganzen letzten Jahre eher eine Fernsehfigur war, also der einfach mit ganz radikalen Positionen, Meinungen an die Öffentlichkeit getreten ist und hier auch gegen die Militärführung massiv argumentiert hat. Da ging es zum Beispiel um einen Fall eines wegen Kriegsverbrechen verurteilten Offiziers, der von der Militärjustiz nach allen Regeln des Rechtsstaates sehr wohl schuldig gesprochen wurde. Und den hat Hexeth nicht nur verteidigt, sondern hat damit die gesamte Militärjustiz auch massiv attackiert. Und das empfinden auch, glaube ich, sehr viele Offiziere als direkten Angriff auf ihre Integrität, auch auf ihre Souveränität und Unabhängigkeit. Und ich bin sicher, unter Hexeth wird es da ganz, ganz massive Konflikte geben, die möglicherweise dazu führen werden, dass ein Großteil der jetzigen Führung der verschiedenen Streitkräfte ausgetauscht wird, möglicherweise tief hinein, auch auf die zweite und dritte Ebene, und hier ein ganz anderes Ethos entstehen wird, wie das amerikanische Militär, wie die Streitkräfte geführt werden und welchen Regeln sie folgen. Und das ist für viele Menschen, für viele Beobachter zumindest genauso besorgniserregend wie der entsprechende Umbau in der Justiz.
Nur eine Anekdote, um Hexeths Charakter zu beschreiben. Er hat im US-Fernsehen einmal gesagt, dass er sich seit 10 Jahren nicht die Hände gewaschen hat, weil Keime kann man nicht sehen, deswegen existieren sie nicht. Denkst du, dass so ein Mann an der Spitze der größten Militärmacht der Welt uns auch in Europa beunruhigen sollte?
Wenn man darauf zählt, dass das die amerikanischen Streitkräfte auch die europäische Sicherheit unterstützen oder dafür sogar sorgen, dann ist die Tatsache, dass ein offenbar unqualifizierter und auch ein Mensch, der eigentlich nicht nach rationalen Faktoren seine Entscheidungen trifft, hier die Schlüsselposition hat, ziemlich besorgniserregend. Mhm. Natürlich, ob das sich sofort niederschlägt in der Führung der NATO und in entsprechenden praktischen Entscheidungen in der amerikanischen Militärpolitik, das wissen wir noch nicht. Aber ich glaube, wenn einmal eine ganze Generation von doch qualifizierten, erfahrenen, auch zum Teil sehr, sehr gut ausgebildeten Generälen und höchsten Offizieren dann ihren Job verlieren, weil sie nicht Trump-loyal genug sind und dann irgendwelche Hacks eingesetzt werden, denen diese Fähigkeiten fehlen, dann wird das auch zu etwas führen, was Trump sicher nicht will, aber möglicherweise verursachen wird, eine deutliche Schwächung der amerikanischen Militärmacht in der Welt.
Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.
Ein weiterer Schlüssel zur Verteidigung des Landes sind die nationalen Nachrichtendienste. Die soll künftig Tulsi Gabbard leiten, eine ehemalige Demokratin, die zur lautstarken Trump-Anhängerin wurde. Ist Gabbard eine gute Wahl?
Also von allen Entscheidungen, die man hier sieht, wird von manchen als möglicherweise die schlimmste Wahl gesehen. Und das ist schon in einem harten Kampf. Sie war eine Demokratin, sie hatte immer eine isolationistische Haltung, hat sich auch schon einmal für die Präsidentschaft beworben und ist dann zu Trump übergelaufen, hat die Demokratische Partei verlassen, ist Republikanerin geworden. Und ihre Hauptlinie war immer eine, dass sie Russland und Wladimir Putin verteidigt hat und auch andere Diktatoren in der Welt. Und es gibt auch Leute, die vermuten, dass sie selbst möglicherweise auch hier von Russland möglicherweise bezahlt, unterstützt wurde, dass sie eine Art russisches trojanisches Pferd oder eine Agentin ist. Und wenn man dann bedenkt, dass eine solche Frau, die auch jetzt eher als intellektuelles Leichtgewicht gilt, für die Koordination der Geheimdienste zuständig sein wird, dann ist das kein gutes Signal. Wichtiger wird noch aber die Frage werden, wer wird die eigentlichen Geheimdienste tatsächlich leiten? Das ist die CIA und die NSA. Und da kann man davon ausgehen, dass Trump sehr schnell die jetzige Führung, die er zwar zum Teil selbst eingesetzt hat, wieder feuern wird und sich da auch ebenso ausgerichtete, denkende und wahrscheinlich wenig qualifizierte Leute einsetzt. Und dann wird wahrscheinlich auch die Fähigkeit der USA, die ja doch sehr ausgeprägt ist, Nachrichten weltweit zu sammeln und auszuwerten, auch darunter leiden.
Nachrichtendienste, der Militärapparat und das Justizministerium könnten also bald in der Hand von Trump-Loyalisten sein.
Und von möglicherweise Putin-Verbündeten. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, die auch im Kreml mit einem gewissen Wohlwollen beobachtet wird.
Wahnsinn. Für uns in Europa von großer Relevanz wird auch Marco Rubio sein. Trumps Nominierung für den Posten des Außenministers, der hat als Senator unter anderem gegen weitere Unterstützungen für die Ukraine gestimmt. Müssen wir uns Sorgen machen?
Also Rubio ist einer, der eher mit positivem Echo hier aufgenommen wird. Er ist einmal ein erfahrener Senator, auch ein vernünftiger Mensch, wie er auch wahrgenommen wurde. Er ist ein wirklicher Hardliner, wenn es um amerikanische Außenpolitik geht, vor allem gegen China und vor allem gegen Iran, was aber zumindest in einer gewissen republikanischen Tradition steht. Also da ist er kein typischer mager Mensch. Und seine Haltung zu Russland ist jetzt ambivalenter. Ich glaube, in seiner Ideologie, in seinem massiven Antikommunismus, vergessen wir nicht, er hat kubanische Wurzeln, also er weiß, alles, was kommunistisch ist, ist für ihn ein rotes Tuch und Russland ist auch unter Putin, hat noch immer starke kommunistische oder sowjetische Wurzeln. Ich glaube, dass er im Prinzip nicht einer ist, der jetzt unbedingt die Ukraine fallen lassen möchte. Seine Stimme damals, die Unterstützung für die Ukraine einzustellen, hat er damit begründet, dass es dringendere Bedürfnisse in den USA gibt für dieses Geld. Ich glaube, das war eher opportunistisch und taktisch als jetzt unbedingt ideologisch.
Was bedeutet denn Rubio für den Konflikt im Nahen Osten und auch die angespannten Beziehungen zu China?
Also gegenüber China wird er sicher, setzt er darauf, China ist nicht nur ein Feind, sondern auch eine massive Gefahr für die amerikanische Vormachtstellung in der Welt. Also das ist sehr wohl einer, der jetzt nicht mit China den Ausgleich suchen wird oder so wie das jetzt unter der Biden-Regierung doch gelegentlich auch versucht wurde oder eine konstruktive Zusammenarbeit, da kann man sich auf sehr harte Auseinandersetzungen einstellen. Die Chinesen, glaube ich, sind bereit dazu und da werden wir möglicherweise wirklich eine Art neuen kalten Krieg erleben. Aber das wäre nicht nur Rubio, ich glaube, da gibt es viele andere in Washington, selbst unter den Demokraten, die das für notwendig halten. In Europa wird das anders gesehen und da wird sich auch zwischen Europa und den USA eine gewisse Spaltung aufmachen. Aber Rubio, das ist noch ganz wichtig zu sagen, Rubio ist ein absoluter Anhänger der NATO. Er hat auch ein Gesetz initiiert, das es sehr schwer machen würde für die USA, die NATO zu verlassen. Das war so eine Art von Bremse, die eingebaut wurde, schon in Erwartung einer möglichen zweiten Trump-Präsidentschaft. Wie er zum Nahen Osten steht, ist jetzt weniger bekannt, aber ich glaube jetzt sehr wohl, dass man davon ausgehen kann, dass Israel mit einer deutlich noch entschlosseneren und bedingungsloseren Unterstützung rechnen kann als unter der Biden-Regierung, was israelischen Premier Netanyahu und seiner Regierung freuen würde. Dem aber könnten andere Faktoren dann entgegenstehen, nämlich Trumps Nähe und Freundschaft auch zu den Führern der Golfstaaten, auch zu Saudi-Arabien, zum Kronprinz Mohammed bin Salman, denen er auch irgendwie von seiner ganzen Mentalität auch recht nahe steht. Und das sind auch die großen Ölstaaten und das würde auch diesen Gedanken, wir wollen ja Öl und Gas auch weltweit fördern, auch entsprechen. Also, und von dort könnte Druck entstehen auf die USA zu sagen, bitte, ihr müsst die Israelis, wenn es um die zukünftige, um die Beziehungen zu den Palästinensern geht, ein wenig einbremsen. Das Westjordanland darf nicht annektiert werden. nicht ein Teil Israels werden. Das muss die Hoffnung auf einen Palästinenserstaat offen bleiben. Wichtiger für die zukünftige Nahostpolitik könnte der neue, das schon ernannte Botschafter der USA in Jerusalem werden, Mike Huckabee, ein Gouverneur, sehr ein Evangelikaler, der von seiner ganzen, so wie die sehr viele andere amerikanischen rechten Evangelikalen, hundertprozentig Israel unterstützen, aus einer religiösen Ideologie heraus. Sie sehen den jüdischen Staat als einen ganz wichtigen Schritt für die zukünftige erwünschte Wiederkunft Christi und unterstützen hier auch den Gedanken, dass das gesamte ehemalige biblische Israel hier zu Israel, zum heutigen Israel dazugehören kann. Und damit, und Huckabee hat das, glaube ich, schon sehr klar gemacht, dass er das auch entgegen der jetzigen amerikanischen Haltung, die ja immer für eine Zwei-Staaten-Lösung eingetreten ist, sehr wohl auch unterstützt. Und das, glaube ich, wird ganz entscheidend sein bei der auch der zukünftigen Formulierung der Nahostpolitik, die dann auch die Chancen, dass Trump sein Versprechen erfüllen kann, nämlich den jetzigen Gaza-Krieg sehr schnell zu beenden, wieder erschwert.
Sollte es zu einer neuerlichen Pandemie kommen, müssten wir uns wohl Sorgen machen über Trumps Wunschkandidat für das Amt des Gesundheitsministers. Das soll nämlich künftig Robert F. Kennedy Jr. bekleiden. Der ist nämlich ein klarer Impfskeptiker und verbreitet gerne Verschwörungstheorien in Podcasts und im Fernsehen. Ist diese Wahl so schlimm, wie sie sich anhört?
Wenn man mit einer Pandemie rechnet, dann ist es sehr, sehr schlimm, einen Mann an der Spitze zu haben, der sagt, wir sind gegen Impfungen und gegen alles. Und es kann doch gar noch schlimmer werden, weil er möchte, glaube ich, auch jetzt schon bestehende Impfprogramme, die ja doch ganz wichtig sind für die Gesundheit der amerikanischen Bevölkerung, aussetzen, abschaffen. Also da hat er schon radikale Vorstellungen. Nicht alles wird er sofort durchsetzen können. Es liegt auch vieles an den Bundesstaaten. Er hat auch schon davon gesprochen, dass er gegen die Fluoridisierung, das Fluor im Trinkwasser ist, die ganz wichtig für die Zahngesundheit ist. Also da drohen den USA für ihn als Gesundheitsminister, wenn er sich tatsächlich durchsetzen kann, schon ganz, ganz neue große Probleme, Rückschritte zu einer schon längst vergangenen Zeit. Allerdings, er hat eine andere Seite. Sein wirkliches größtes Anliegen ist die Ernährung. Er ist ein absoluter Anhänger von biologischer Landwirtschaft, von gesundem Essen und bekämpft die traditionellen Bauernhöfe, bekämpft die großen Agrokonzerne und auch die ganze verarbeitende Lebensmittelindustrie. Und damit stellt er sich in einen massiven Konflikt mit Unternehmen und ganzen Berufsgruppen, die Trump sehr stark unterstützen und von denen Trump sicher nicht ablassen wird. Und deswegen ist meine Erwartung, dass er, wenn er diesen Kampf aufnimmt, was er auch schon irgendwie angekündigt hat in seinen ersten Interviews, dann wird er sehr schnell auf ganz starken Widerstand stoßen. Er wird davon, glaube ich, auch nicht ablassen. Er ist ein, wie soll man sagen, ein eher dickköpfiger Mensch, vielleicht auch ein bisschen ein Querulant. Und deswegen rechne ich nicht damit, dass er sehr lange im Amt bleiben wird. Er gehört auch jetzt nicht zum Kernteam von Trump. Trump ist ihm dankbar, dass er sich ihm auf die Seite gestellt hat. Das hat Trump sicher noch einige Stimmen gebracht. Und diese Ernennung ist jetzt eher ein Zeichen von, sagen wir, von einer Loyalität und Dankbarkeit. Aber wenn es dann irgendwelche Schwierigkeiten geben wird, dann könnte auch Robert Kennedy entweder schon relativ bald wieder selbst aufgeben oder von Trump den berühmten Satz hören, you're fired.
Trumps Kandidat für die Umweltschutzbehörde EPA ist Lee Zeldin. Ist das ein gutes Zeichen für den globalen Kampf gegen den Klimawandel?
Also, es ist natürlich ein schlechtes Zeichen, so wie die Trump-Wahl ein schlechtes Zeichen war, weil Trump den menschengemachten Klimawandel schon einmal in Frage stellt, ein glühender Anhänger von der Öl- und Gasindustrie ist. Im letzten Wahlkampf 2016 hat er noch von Kohle ganz viel gesprochen. Das hat er jetzt nicht mehr gemacht. Warum? Weil die Kohleförderung in diesen 8 Jahren massiv an Bedeutung verloren hat, auch aus preislichen Gründen. In Wirklichkeit sind die USA in dieser Energiewende schon relativ weit fortgeschritten. Die erneuerbaren Energien sind gerade im Süden der USA, gerade in den konservativen Bundesstaaten, so wie Texas, haben eine ganz wichtige wirtschaftliche Rolle gewonnen. Und wenn man ökonomisch das anschauen würde, wäre es völlig sinnlos, jetzt zu sagen, jetzt lassen wir das alles wieder fallen. Auch die Subventionen, die unter dem sogenannten Inflation Reduction Act von Joe Biden da zur Verfügung gestellt wurden, von denen sehr viele auch konservative Bezirke und Bundesstaaten am meisten profitieren. Aber das scheint doch einfach die Ideologie wichtiger zu sein als die geschäftliche Kalkulation, als die wirtschaftliche Überlegungen. Und ich glaube auch unter Seldin werden einfach auf dieser Ebene einmal, wird ganz entscheidend, werden die Erneuerbaren wiederum viel weniger Unterstützung bekommen, als sie eigentlich sollten und können. Und es werden die verschiedenen Regulierungen aufgehoben oder massiv eingeschränkt werden. Und das betrifft einerseits sowohl den Umweltschutz, und das ist die Luft, das Wasser, die Erde, aber auch die Versuche unter der Umweltschutzbehörde EPA, unter Biden auch die CO2-Emissionen zu regulieren. Da stieß man schon auf massiven Widerstand von den Gerichten, die gesagt haben, das ist nicht deren Aufgabe, das ist nicht gesetzlich auch nicht vorgesehen. Aber ich glaube, da wird die EPA hier eine Rolle spielen, dass es viel leichter werden wird, CO2 zu emittieren. Aber das wird nicht alleine von der Bundesregierung entschieden, sondern auch von den Bundesstaaten. Einige der ganz großen Bundesstaaten, Kalifornien und New York zu nennen, sind hier schon sehr fortschrittlich, sind hier schon sehr weit gegangen. Und da ist wiederum mit einem Machtkampf zu rechnen zwischen dem Weißen Haus, zwischen der Bundesregierung in Washington und diesen großen Bundesstaaten. Wer hat hier das Sagen? Darf Kalifornien zum Beispiel eigenhändig hier eigene Einschränkungen, Regulierungen, Auflagen erlassen, damit dieser Bundesstaat innerhalb von weniger Jahren klimaneutral wird, wie es die dortige demokratische Regierung wünscht?
Erik, zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht bekannt war, wer Trumps Wirtschaftspolitik durchsetzen soll und wer für die Finanzen zuständig sein wird. Trump hat im Vorfeld eine Erhöhung von Zöllen auf Importe versprochen. In seiner ersten Amtszeit hat er die Steuern für Reiche und Konzerne gesenkt. Was ist hier zu erwarten?
Also eine Ernennung hat er bereits vorgenommen oder eine Ankündigung. Das ist der sogenannte Handelszar, der wird Robert Lighthizer, der ein ziemlich entschlossener Protektionist ist und der diese Erhöhung der Zölle in allen Anstrengungen durchsetzen wird. Wobei da das Problem ist, da hat Trump gewisse Möglichkeiten, das als Präsident zu entscheiden. Aber um diese umfassenden Zölle, die er gerne verhängen möchte, braucht er die Unterstützung des Kongresses. Und dort gibt es schon sehr viele Republikaner, die in der Vergangenheit absolute Anhänger des freien Handels waren, die auch selbst in ihren eigenen Wahlbezirken Widerstand spüren würden. Zum Beispiel, wenn sie exportorientierte Unternehmen dort haben, die dann wissen, dass sie dann die Vergeltungsmaßnahmen der Handelspartner zu spüren bekommen oder wenn sie von günstigen Importen abhängig sind für die eigene Produktion. Also das wird nicht so leicht sein durchzusetzen, aber die Richtung scheint klar zu sein. Trump hat ja erklärt, sein Lieblingswort überhaupt sind Zölle. Er hat auch davon gesprochen, er möchte überhaupt zum Modell der amerikanischen Fiskalpolitik im 19. Jahrhundert zurückkehren, als es keine Einkommensteuer gab, sondern sich der Staat nur aus Zöllen finanziert hat. Ein etwas altmodisches Modell, das höchstens einige noch sehr arme Entwicklungsländer irgendwie heute verfolgen. Das scheint ein großer Konfliktbereich wird das werden, aber da ist Trump mit Herz und Seele dahinter und hat jetzt zumindest einen wichtigen Schlüsselposition dafür auch schon besetzt. Steuersenkungen, da sind alle Republikaner dafür. Da wird er am wenigsten Widerstand spüren. Da wird er einen Finanzminister einsetzen, der das auch mit großem Elan verfolgen wird. Das Problem allerdings ist, wenn Steuern gesenkt werden, dann fallen dem Staat auch Einnahmen weg. Und dann droht das ohnehin schon sehr, sehr große Budgetdefizit und die Staatsverschuldung weiter zu steigen. Und da gibt es doch wieder manche Republikaner, die sich ihrer alten Tugenden besinnen und sagen, wir sind gegen Schulden, wir sind gegen große Defizite. Und da könnte es auch einen gewissen Widerstand aus dem Kongress herausgeben. Und Steuermaßnahmen, die müssen vom Kongress auf jeden Fall abgesegnet werden. Das kann Trump nicht alleine tun.
Gegenwind wird er vielleicht auch erhalten von einer neu geschaffenen Effizienzbehörde, die die Staatsausgaben überwachen und reduzieren soll. Geleitet werden soll sie von Tech-Milliardär Elon Musk und dem Pharmaunternehmer Vivek Ramaswamy. So eine Ausgabenkontrolle ist ja an sich nichts Schlechtes, würde ich mal sagen, gerade dann, wenn man nicht mehr Schulden produzieren möchte. Aber was kann so eine Behörde denn wirklich bewirken?
Ja, das ist eines der großen Rätsel, vor denen jeder steht. Was wird diese neue Behörde tun und vor allem unter dieser Führung? Elon Musk, der ja, sagen wir, kein unbescheidener Mensch ist, hat schon das Ziel angekündigt, er möchte ein Drittel des amerikanischen Budgets einsparen. Nun muss man wissen, ungefähr 40% des amerikanischen Budgets besteht aus Verpflichtungen für Sozialprogramme wie die Social Security, das ist das Pensionsprogramm, und Medicare, die Krankenversicherung für ältere Menschen. Und beide Programme hat Trump bereits angekündigt, will er nicht antasten. Warum? Weil sie populär sind. Gerade bei älteren Menschen, die treue Wähler sind und auch viele davon seine republikanischen Unterstützer. Dann bleibt noch das Verteidigungsbudget. Das will Trump wohl auch nicht massiv reduzieren. Das heißt, wenn man dieses Drittel des Budgets wirklich dann eliminieren möchte, müsste man die gesamte restliche amerikanische Verwaltung abschaffen. Oder einen großen Teil davon. Das wird nicht einmal Elon Musk gelingen. Da wird er, glaube ich, eher Kolonien früher am Mars setzen können, als wirklich hier den amerikanischen Staat auf diese Weise dezimieren zu können. Dazu kommt jetzt, er ist nicht alleine, er ist mit Ramaswamy, das sind zwei Alpha-Tiere, die wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut zusammenarbeiten werden. Musk hat Erfahrung im Umbau von großen Unternehmen, aber das waren Privatunternehmen. Eine öffentliche Verwaltung funktioniert nach ganz anderen Regeln. Ramaswamy ist überhaupt eher ein anderer Typ, der gar nicht diese Art von Management-Erfahrung in diesen großen Apparaten hat. Er hat eher einen PR-Charakter. Aber möglicherweise werden sie mit dazu helfen, um sowohl die Justiz als auch das Militär dort zumindest vielleicht nicht unbedingt die Massen von Entlassungen durchzusetzen, aber die entscheidenden Personalveränderungen durchzusetzen. Immer mit dem Argument, wir tun das auch aus Einsparungsgründen. Also es könnte sein, dass sie beide helfen werden, diese politischen Ziele zu erreichen, dass sie tatsächlich die Ausgaben des amerikanischen Staates signifikant senken werden. Da habe ich meine Zweifel.
Also ein Weg, um die politischen Entscheidungen schön zu reden. Der große Kritikpunkt scheint für viele zu sein, auch dass diese Doppelspitze der Effizienzbehörde ganz offensichtliche Interessenskonflikte mit sich bringt. Musk-Firmen zum Beispiel wie Tesla und SpaceX profitieren massiv von staatlichen Förderungen und von Staatsaufträgen. Und Ramaswamys Unternehmen verkauft Medikamente, die ihren Weg wieder ins Gesundheitssystem finden sollen. Ist da ein Missbrauch der Ämter vorprogrammiert oder kann da auch eine klare Trennung stattfinden?
Also bei Elon Musk ist sie programmiert. Das ist unausweichlich. Dessen großen, also vor allem SpaceX, das Weltraumunternehmen, ist so abhängig von öffentlichen Geldern und nämlich in großen, signifikanten, großen Beträgen, dass er wirklich hier vor der Wahl stehen wird. Wer ist stärker, I oder I? Und man rechnet eigentlich damit, dass Elon Musk, wenn er sich jetzt auch in diesem Wahlkampf so für Trump ins Zeug gelegt hat und jetzt diese Aufgabe übernehmen wird, die ihm ja eigentlich ablenkt von seinen doch sehr wichtigen Führungsaufgaben in seinen vielen Unternehmen, dann ist das auch ein Zeichen, dass er sich davon auch persönliche finanzielle Vorteile erhofft. Bei Ramaswamy kann ich das nicht so genau beurteilen, aber auch da ist es, sagen wir, nicht ausgeschlossen, dass er das als eine Art von geschäftlichen Mission sieht. Und man kann sich gut vorstellen, dass hier ein Muster entsteht, wo sehr, sehr reiche Leute die Nähe zur amerikanischen Politik dazu nutzen, um selbst noch reicher zu werden. Das wird anderswo überall als Korruption bezeichnet, sogar als massive Korruption. Donald Trump selbst ist einer, der auch seinen Reichtum immer nur dadurch erworben hat, dass er sich mit Politikern sehr gut gestellt hat. Also er hatte auch keine Probleme damit. Wir werden hier wahrscheinlich einen massiven Abbau von wirtschaftlich-politischem Ethos erleben und diese Öffnung zu einem Art vielleicht Oligarchensystem, wo entscheidend ist, wie stellt man sich mit dem Präsidenten, damit man weiß, wer wird reich und wer bleibt möglicherweise auf der Strecke.
Ist es in den USA überhaupt erlaubt, dass ein Konzernchef ein Amt bekleidet? Müsste er da zurücktreten von seinen geschäftsführerischen Tätigkeiten?
Dazu muss man einmal wissen, ob das überhaupt ein Amt sein wird. Es ist völlig unklar, was diese Rolle sein wird. Sie dürfte nicht eine Art von offizieller Behörde werden. Also ich glaube, es ist schon einmal so geplant, dass Musk nicht durch den Senat bestätigt werden müsste, weil dafür müsste er seine Finanzen auch offenlegen, was er gar nicht möchte. Ramaswamy hat vielleicht genau das gleiche Problem. Ich glaube, es wird eher so eine Art von Beratungsfunktion sein. Aber natürlich, wenn man das Ohr des Präsidenten hat, dann kann man schon sehr viel auch erreichen, ohne jetzt einen großen Mitarbeiterstab zu haben.
Dass das Ganze auch ein großer PR-Gag sein könnte, könnte dadurch unterstrichen werden, dass dieses Department of Government Efficiency die gleiche Abkürzung trägt wie Musks Lieblingskryptowährung Doge. Also da kann man gespannt sein,
ganz
ob
genau.
Das wirklich eine echte Behörde sein wird oder doch vielleicht nur ein großer Marketing-Gag.
Ein Marketing-Gag und vielleicht doch einiges für Musk selbst herausschauen wird aus all dieser Geschichte.
Ein Weg zur Selbstbereicherung. Erik, in Stein gemeißelt sind all diese Postenbesetzungen noch nicht. Für die Bestätigung dieser Nominierungen zuständig ist der Senat, der eine republikanische Mehrheit hat, was mal für Trump gut ist. Wie sicher ist es denn, dass Trumps Wunschkabinett bestätigt wird?
Also einige von den Ernennungen werden sicher kein Problem haben. Zum Beispiel Marco Rubio, der selbst Senator ist, und einige andere auch, sind relativ unumstritten. Oder zumindest werden die akzeptiert, weil der Senat eine republikanische Führung hat. Aber der neue Senatsführer John Thune ist ein konservativer Republikaner der alten Schule, der wahrscheinlich zwei Ziele hat. Erstens einmal den Einfluss des Senats zu bewahren und hier auch gelegentlich auch Stärke zu zeigen, was ja der Senat in der Vergangenheit immer gemacht hat. Es wurden noch in jeder neuen Präsidentschaft immer wieder Kandidaten und Kandidatinnen auch vom Senat abgelehnt oder haben sich dann selbst zurückgezogen. Und ich glaube auch, dass er jetzt nicht unbedingt die Dezimierung oder Vernichtung des amerikanischen Bundesstaates und der Verwaltung ganz tatenlos zusehen möchte. Und es gibt einige von diesen Ernennungen, die im Senat auf massive Unruhe gestoßen sind. Darunter ganz besonders der designierte Justizminister Matt Gaetz, aber auch der designierte Verteidigungsminister Pete Hegseth und Tulsi Gabbard für die Geheimdienste. Und da kann es gut sein, dass der Senat diese Kandidatinnen und Kandidaten sehr genau unter die Lupe nimmt und dann möglicherweise sich gegen die Bestätigung entscheidet. Es gibt eine republikanische Mehrheit im Senat, aber die ist jetzt auch nicht so riesengroß und dann reichen wahrscheinlich 3 oder 4 Stimmen dagegen, damit diese Kandidatinnen und Kandidaten durchfallen. Das würde sich wahrscheinlich Trump nur ungerne bieten lassen. Er würde dann dem Senat den Krieg erklären. Dann hätten alle Senatoren, die auch, jetzt sagen wir, schon in 2 Jahren wiedergewählt werden, einige sind es ja immer, ein Drittel des Senats wird alle 2 Jahre gewählt, müssten sich dann dem Zorn der MAGA-Trump-treuen Parteibasis ausgesetzt sehen. Also da könnte sein, dass dann die Senatoren sagen, naja, tun wir halt möglichst vielleicht nicht alle ablehnen, sondern nur einige wenige. Und es kann gut sein, dass der als erstes daran glauben müsste, Robert Kennedy ist, aufgrund seiner ganzen Verschwörungstheorien und weil er ja auch erst im demokratischen Lager kommt, dass man den einmal als Bauernopfer zu Fall bringt und dann vielleicht die anderen durchgehen lässt. Das wäre wahrscheinlich aus Sicht des amerikanischen Gemeinwohls das Schlechteste, weil dann würde sehr wohl Trump seine Leute, die er eingesetzt hat, um seine Macht durchzusetzen, die sehr wohl zu bekommen. Trump versucht schon etwas zu erreichen, was überhaupt im Senat aus diesem ganzen Spiel herausnehmen würde. Es gibt eine Verfassungsbestimmung, dass wenn der Senat gerade auf Urlaub ist, wenn er in Pause ist, dass dann der Präsident Ernennungen vornehmen kann, die nicht bestätigt werden müssen. Das sind aber nur temporäre Ernennungen. Allerdings, wenn das der Fall wäre, dann könnten die Ernennungen, die nach dem 20. Jänner kommen und der Senat wäre auf Urlaub, dann könnten die schon zumindest bis Ende 2026 im Amt bleiben, also fast 2 Jahre. Das Problem ist, der Senat plant keinen Urlaub zu dieser Zeit, sondern erst im Sommer. Was wäre dann, weil der Weihnachtsurlaub ist dann gerade schon vorbei? Was hat Trump daher gefordert? Dass der Senat freiwillig auf Urlaub geht, damit er all diese Ernennungen vornehmen kann, damit sich der Senat gar nicht einmischt. Und diese Forderung wäre schon für jemanden wie John Thune und viele andere Senatoren schon eine massive Zumutung, weil es bedeuten würde, wir verzichten auf unsere Macht. Wir lassen den Präsidenten tun und lassen, was er will. Er wird sich ein bisschen in einer Rolle wiederfinden, wie es zum Beispiel der römische Senat hatte, als damals Julius Caesar nach seinem Sieg in Gallien in Rom einzog. Damals hat der Senat gesagt, na gut, dann darf Caesar tun und lassen, was er will. Wir wissen, wie es mit der römischen Republik dann weiterging. Die wurde dann in weiterer Folge zu einer Autokratie, zu einem Kaiserreich. Ob der amerikanische Senat diesen Weg einschlagen wird, das kann ich jetzt noch nicht voraussagen. Aber wenn er es täte, dann wäre das wahrscheinlich eine historisch bedeutende und auch eine sehr besorgniserregende Entwicklung.
Ob Trump das gleiche Schicksal ereilt wie Julius Caesar? Erik Frey, herzlichen Dank für diese Einblicke in Trumps Kabinett.
Sehr gerne.
Und nach Aufnahme dieses Interviews wurden weitere Nominierungen bekannt, die sich nahtlos in die vorangegangenen Nominierungen einreihen. So soll die ehemalige Chefin der World Wrestling Entertainment, WWE, Linda McMahon, unter Trump die USA zur Nummer 1 bei Bildung machen. Und der TV-Arzt Dr. Oz soll künftig die staatlichen Krankenversicherungen Medicare und Medicaid verwalten. Alle aktuellen Updates zu Donald Trumps Kabinett lesen Sie auf der Standard.at. Wenn Sie Thema des Tages einmal live erleben wollen, dann haben Sie diesen Donnerstag die Gelegenheit dazu. Da werden wir vor Ort sein bei der Buch Wien und darüber sprechen, ob wir uns in Europa vor Trumps Amerika fürchten müssen. Alle Infos dazu und einen Coupon für einen vergünstigten Eintrittspreis finden Sie in den Shownotes. Jetzt aber dranbleiben, denn gleich geht es weiter mit dem Meldungsüberblick. Da sprechen wir unter anderem über die steigenden Energiekosten in Österreich. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, heute am 20. November ist der Internationale Tag der Kinderrechte. Der Tag soll Regierungen an ihre Verantwortung erinnern und fördert gemeinsames Handeln, um die Rechte von Kindern zu schützen und zu stärken.
Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.
Dieser Tag ist notwendig, da laut Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation und UNICEF weltweit rund 160 Millionen Kinder im Alter zwischen 5 und 17 Jahren unter Bedingungen arbeiten, die als Kinderarbeit eingestuft werden. Davon sind etwa 79 Millionen Kinder in gefährlicher Arbeit tätig. Nach wie vor haben Millionen Kinder keinen Zugang zu Bildung. Besonders in Entwicklungsländern bleibt der Schulbesuch für viele unerreichbar, was ihre Zukunftschancen erheblich mindert. Schätzungen zufolge erleben weltweit jährlich etwa 1 Milliarde Kinder und Jugendliche zwischen 2 und 17 Jahren psychische, sexuelle oder physische Gewalt. Das entspricht jedem zweiten Kind. Einer der primären Gründe für die katastrophalen Bedingungen, unter denen die Kinder leben müssen, ist Armut, denn dadurch wird ihre Entwicklung, Ernährung und Gesundheitsversorgung stark beeinträchtigt. Armut erhöht zudem das Risiko für Kinderarbeit und den fehlenden Zugang zur Bildung. Allein in Österreich waren 2023 rund 88.000 Kinder und Jugendliche von absoluten Armutslagen betroffen. Das entspricht mehr als einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Zweitens, die Energiekosten werden bei Österreichs Haushalten ab 2025 deutlich steigen. Die Vergleichsplattform Durchblicker warnt vor Mehrkosten von bis zu 45% allein bei Strom. Der Grund dafür: es steigen die Gebühren für den Ausbau der Netze. Und 2022 waren wegen der Energiekrise die Abgaben auf Strom und Erdgas auf ein Minimum abgesenkt worden. Diese Regelung läuft Ende 2024 aus. Für eine Verlängerung bräuchte es eine Gesetzesänderung. Ebenfalls mit Jahresende endet der Stromkostenzuschuss. In Summe könnten die Energierechnungen der Haushalte also abhängig vom Netzgebiet und Verbrauch um jährlich einige hundert Euro steigen. Und drittens, nach einem ungewöhnlichen Brand in der U-Bahn-Linie U1 in Wien ist der Betrieb zwischen Oberlaa und Leopoldau unterbrochen. Die Strecke wird vorerst geteilt geführt, betroffene Stationen sind gesperrt. Die Ursache des Feuers in einem leeren Sonderzug wird untersucht, zwei Mitarbeiterinnen wurden leicht verletzt. Die Wiener Linien überprüfen Schäden, ein Ende der Störung ist unklar. Mehr dazu und alles Weitere zum Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Falls Sie Feedback haben für Thema des Tages oder Themenideen, dann schicken Sie uns die gerne an podcast@derstandard.at. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Der langjährige Moskau-Korrespondent der Zeit, Michael Thumann, diskutiert mit Barbara Todt über die brutale Herrschaft von Trump, Putin, Erdogan und Co. und wie dieser neue Nationalismus unsere moderne Zivilisation gefährdet. Michael Thumann ist zu Gast beim Wiener Stadtgespräch am 4.12. Seien Sie dabei. Mehr unter www.wienerstadtgespräch.at.
Wiener Stadtgespräch.